Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne mit Joachim Scholl am Mikrofon heute. Und wir haben Besuch aus Hamburg, wo der Schriftsteller Wolfgang Hegewald lebt. Geboren und aufgewachsen ist er in der ehemaligen DDR. Erst in der alten Bundesrepublik konnte er sich mit seiner Literatur entfalten, durchsetzen. Großes Werk ist in über 40 Jahren entstanden. Viele Romane, Novellen, Erzählungen. Zuletzt vor allem brillante Texte in mehreren Büchern eines, ja, durchaus eigenen Genres. Aufzeichnungen sind das, tagesaktuelle Notizen, verwoben mit seiner Biografie, alles sehr bodenständig, aber zugleich auch auf einer höheren literarischen Ebene angesiedelt, die das Ganze für mich persönlich im Wortsinn zauberhaft macht. Ich freue mich sehr, dass wir mit Wolfgang Hegewald heute zusammen auf diese Spuren gehen. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk, Herr Hegewald.
Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Gerade ist ein neues Buch erschienen unter dem schönen Titel Senf zum Dessert und es fügt sich zu einer langen Reihe in meinem Bücherregal. Ich glaube, ich habe wirklich alles von Ihnen. In den späten 1980er Jahren habe ich Sie entdeckt. Wir hatten journalistisch immer mal wieder zusammen zu tun. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich Sie schon früh den magischen Realisten der deutschen Literatur genannt habe. Und ich kann mich aber nicht mehr erinnern, ob Sie dem jemals zugestimmt oder widersprochen hätten. Fühlen Sie sich richtig charakterisiert? Jetzt ist die Gelegenheit.
Ja und nein. Also ja, auf jeden Fall in dem Zusammenhang, dass ich sagen würde, das Fantastische, das Groteske, die Entrückung, die Verwandlung haben immer eine große Rolle in meinen Texten gespielt. Ein zögerliches Nein, vielleicht dahingehend, dass dieses Label ja jetzt sehr zentral für lateinamerikanische Literatur geprägt ist. Und also diese Dschungelhaftigkeit ist, glaube ich, meiner Literatur dann doch nicht so nahe.
Im neuen Buch gibt es aber ein magisches Motiv, im Wortsinn eine Fee nämlich, die plötzlich im Arbeitszimmer des Autors steht. Wie sieht die aus? Was macht sie, diese Fee?
Was macht diese Fee? Sie ist eingedrungen, sie hat eine Art literarischen Hausfriedensbruch begangen, steht plötzlich neben dem Schreibtisch des Autors Wolfgang Hegewald und stellt ihm eine Suggestivfrage, die eigentlich kein Mensch gestellt bekommen sollte und schon gar kein Autor, nämlich die Suggestivfrage, er müsse sich sofort entscheiden, ob er in Zukunft noch lesen oder schreiben wolle. Und da passiert dem Autor wirklich etwas, über das er selber bald erschrickt, nämlich um diese Frage zu suspendieren, schlägt er die Fee kurzerhand bewusstlos, bringt sie aber umsichtig noch in stabile Seitenlage neben seinem Schreibtisch. Ja, und diese Fee wird ihn nicht wieder verlassen und das ist eine dramaturgische Grundidee für dieses Buch.
Die Fee hängt in den Seilen und dann, ja, ganz praktisch im Buch herum, kann man sagen. Und dadurch entsteht aber auch so eine besondere Form von Humor, den man bei Ihnen unbedingt zur Magie hinzufügen sollte. Also entschuldigen Sie, wenn das jetzt wieder so nach einer Schublade klingt, aber ich halte Sie für einen, ja, zutiefst humoristischen Autor. Und der Witz, der entsteht immer wie so nebenbei. Sie sind ja auch lange Zeit Literaturprofessor gewesen, darauf kommen wir später noch. Aber wo würden Sie selbst in diesen Humorursprung verorten? Wo kommt der denn her beim Wolfgang Hegewald?
Also das mag unbescheiden klingen, aber ich glaube, Kunst, die mich interessiert und die ich groß nennen würde, hat immer etwas mit Komik zu tun. Ich würde vielleicht humoristisch und komisch da noch mit einer gewissen Trennschärfe voneinander unterscheiden wollen. Humoristisch ist auch das Neckische. Das Komische hat immer auch einen existenziellen Anteil. Also nichts ist so komisch wie das Unglück, heißt es einmal bei Beckett. Und ich glaube, das Komische grundiert unsere Existenz, wenn wir nur einen Schritt zurücktreten und auf das schauen, was unser Leben überhaupt ausmacht. Und in diesem Sinne, ich will einen anderen Heiligen meiner Bibliothek nennen, Jean-Paul, an dem sich bis heute auch die Lesegeister der Deutschen scheiden. Also den mag man oder man verachtet oder kommt damit gar nicht zurecht. Aber er hat diese Art von Komik auch geprägt und ist für mich da einer der ganz großen, maßgeblichen Autoren gewesen.
Es sind, wenn ich in meinem Regal richtig gezählt habe, 8 ausgewachsene Romane, mehrere Erzählungen in Buchlänge, die Sie über die Jahrzehnte geschrieben haben. Die letzten 4 Bücher haben Ihr Werk allerdings noch mal ganz anders markiert als ja wirklich die letzte Schublade jetzt, Herr Hegewald, als magischen Essayisten, nenne ich sie jetzt mal, oder Chronisten vielleicht besser. Das sind Texte, die unsere Wirklichkeit, die alltägliche, wie die öffentliche, die politische auch begleiten. Sie sind jetzt 72 Jahre alt, aber diese Bücher haben für mich einen solchen Schwung, dass ich jedes Mal denke, Mensch, der Hegewald, der wird immer vitaler, immer jünger. Haben Sie sich als Schriftsteller hier auch neu erfunden?
Ich glaube nicht neu erfunden, aber ich bin vielleicht meinem eigentlichen Naturell noch mal näher gekommen, meinem Naturell als Schriftsteller. Und das Elementareignis war tatsächlich das Buch Lexikon des Lebens, das ich 2017 veröffentlicht habe, wo ich plötzlich merkte, ein Lexikon des Lebens, also ein Abenteuerspielplatz, der mir Möglichkeiten eröffnet, die Biografie ganz anders zu fragmentieren, der von Ach bis Zylinderkopfdichtung Lemmata aufspannt, die genau diesem spielerischen Moment des Erzählens entsprechen, der mir erlaubt, mit Verweisspuren zu arbeiten. Das war tatsächlich etwas, es war eine neue Selbstentdeckung, wie nah mir diese Art des Schreibens ist. Und in der Tat, diese Linien gehen seitdem durch die seither erschienenen Bücher weiter.
Von all diesen Entwicklungen werden wir hören. Jetzt aber Ihren ersten Musikwunsch erfüllen von einem Altersgenossen. Ich habe mal genau geschaut, denn 72 ist auch dieser große Musiker Sting, der sich ebenfalls ja immer wieder verwandelt hat als Künstler vom Police-Rock-Sänger zu einer Weltgröße des melancholischen Chansons. August Winds haben Sie ausgewählt, Herr Hegewald. Was liegt Ihnen daran an Sting und diesem Lied?
Also Sting ist einer der Künstler, die ich immer wieder höre, nicht zuletzt, weil er etwas tut, was ich als Schriftsteller auch sehr wichtig finde, nämlich immer wieder etwas auszuprobieren, etwas zu riskieren, sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was man schon hat und kann und worüber man sicher verfügt. Aber vielleicht an dieser Stelle generell noch ein Wort zu der Musik, die ich heute mitgebracht habe. Es sind alles Stücke, in denen gesungen wird, Gesangsstücke sehr verschiedener Art. Und es sind alles Lieder, Kantatenversatzstücke, Choräle und dergleichen, die von Zeitlichkeit, Vergänglichkeit, von Rückblick handeln. Das hat natürlich auch eine Altersfunktion. Und ich möchte bei der Gelegenheit vielleicht noch daran erinnern, die Person ist etwas, was sich von der Stimme her womöglich am besten erschließt. Und die Stimme ist gleichzeitig auch eine Zentralkategorie der Literatur. Also vielleicht könnte ich so sagen, das Weltmedium des Menschen ist die Sprache und sein Zentralorgan ist die Stimme. Und der große Schriftgelehrte George Steiner hat einmal gesagt, und das gefällt mir gut, den Begriff Person könne man ja nicht nur traditionell von dem Wort Persona, Maske, ableiten, sondern er schlägt vor, man könne auch das Verb heranziehen, Personare, hindurchklingen, hindurchtönen. Und das ist für mich ein Berührungspunkt zwischen Musik und Literatur und Poesie überhaupt.
When August winds are turning, the fishing boat set out upon the sea. I watch till they sail out of sight. The winter follows soon. I watch them drawn into the night beneath the August moon. No one knows I come here. Some things I don't share.
Sting mit August Winds in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ein erster Wunsch von unserem Gast heute, dem Schriftsteller Wolfgang Hegewald. Schon lange ist er ein Hamburger, aber geboren wurden Sie, Herr Hegewald, in Dresden.
Ja.
1952. Erzählen Sie von diesem frühen Leben in der ja auch noch jungen DDR. Was war das für eine Kindheit? Wie sind Sie aufgewachsen?
Ich bin am Rand von Dresden aufgewachsen, in einem Vorort Klotzsche, der in der Generation meiner Großeltern noch ein sommerfrischen Ort für Dresdner Ausflügler war. Also es war äußerlich eine Idylle, die Dresdner Heide lag nahe der Wald. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, das sehr fürsorglich war, das sehr gastfreundlich war, das aber auch ängstlich war und angepasst an all die Umstände, die das Leben in so einem Staat eben erforderten. Sehr früh zum Leser geworden. Sicher war das auch eine erste Art, sozusagen die Enge dieser Welt zu durchbrechen, auszubrechen. Übrigens auch sehr früh in einer Phase, wo andere mit 14 bis 16, wo andere sozusagen den Pop entdeckten, bin ich in die Oper gegangen. Auch das vielleicht so eine spezifische Fluchtbewegung. Dann Schulzeit war eine Leidenszeit. Es war eben noch, die Ausläufer des Stalinismus waren noch nahe. War eine Schulzeit, in der man noch der Schule verwiesen werden konnte, wenn man Jeans trug als das Beinkleid des Klassenfeindes. Meine Deutschlehrerin malträtierte die Texte, die ich zu lieben begann, alle mit dem schadigen Besteck des sozialistischen Realismus. Werde dieses Zitat von Friedrich Engels, typische Charaktere unter typischen Umständen bei Treue des Details. Das waren die Kriterien, die man an einen Text anlegt und dann genügt der oder wurde verworfen. Es war schrecklich.
Was waren das denn für Texte, die Sie liebten?
Das waren, ich habe zum Beispiel sehr früh mit Kafka angefangen. Das war eine sehr frühe Entdeckung von mir. Aber es gab auch eine spezifische Liebe zur österreichischen Literatur. Da gab es einen Mentor in Dresden. Es waren Texte von Josef Roth, es waren Texte von Musil und Werfel und von Stefan Zweig. Das waren auch sehr frühe Entdeckungen. Schulzeit eben dieses Martyrium. Eins war klar, es keimte auch diese Hoffnung, eines Tages selber so etwas machen zu können, wie diese verehrten Autoren. Das kam sehr früh. Und ich sage immer, ohne diese krumme Größenwahn, anders kann man es anfangs ja nicht nennen, bleibt man auch nicht dabei. Aber ich habe das eben tunlichst versteckt unter diesen Umständen. Und es war sehr früh auch unter diesen Umständen die Entscheidung getroffen, Literatur studierst du dort nicht. Also du lässt die Texte, die du liebst, nicht von solchen Leuten so behandeln. Und dann stellte sich die Frage, wie weiter? Und wie weiter habe ich dann entschieden, indem ich mich für ein naturwissenschaftliches Studium beworben habe.
Wie konnten Sie denn so den anderen DDR-Gepflogenheiten entgehen? Also mussten Sie nicht in die FDJ gehen als Teenager oder mit 18 hat die Volksarmee angeklopft und zum Wehrdienst Sie gezogen?
Beides ist passiert. Also in der FDJ war ich auch Mitglied und man hat sich dann halt so Nischen gesucht, wo man möglichst, also so kleine Kassiererposten oder dergleichen, wo man dann sagte, ich tue ja was und bin ansonsten unantastbar. Natürlich gab es solche Zwänge. Der Nationalen Volksarmee, die mich vermutlich tatsächlich sehr gequält hätte, bin ich entgangen durch einen Musterungsattest eines befreundeten Arztes, der Chefarzt in einem kirchlichen Krankenhaus war und mir subtil einen Herzfehler zufügte, an dem die Musterungsärzte nicht zu zweifeln wagten. Aha. Das war die Rettung. Sonst hätte ich wirklich überlegen müssen, verweigerst du? Und dann wäre meine Biografie nochmal wahrscheinlich sehr viel strikter verlaufen.
Und das war auch im Einklang mit dem Elternhaus. Ich habe Sie gar nicht gefragt, was Ihre Eltern gemacht haben.
Meine Mutter hatte bis zum Vordiplom Chemie studiert. Dann kam der Krieg über Dresden. Die Uni war zerbombt und sie entschied sich dann für eine neue Lehrerkarriere. Sie wollte schnell einen Beruf, um auch eine Familie haben zu können. Mein Vater, Jahrgang 20, ist, könnte man beinahe sagen, im Mutterleib in der Gestalt gesegnet worden, dass ihm jemand auf die Hüfte geschlagen hat. Er kam zur Welt mit einem kürzeren Bein und war eben lebenslang ein Krüppel und war damit nicht wehrtauglich. Und das hat ihm statistisch das Leben gerettet. Er hat während des Krieges in Wien studiert, kam dann zurück, war Gründungsmitglied der Liberaldemokratischen Partei, einer dieser sogenannten Blockparteien. Aha. Er kennt von damals noch die Herren Mischnick und Genscher, die dann aber alle in den Westen zogen. Übrigens, was ihr gutes Recht war, würde ich hinzufügen. Mein Vater blieb, meine Familie blieb und ich fand mich eben dann vor mit 9 Jahren eingemauert. Und das war ein Datum, dem ich nie Legitimität zuerkannt habe. Also kein Staat hat das Recht, mich zu seinem Leibeigenen zu machen.
Mit 18 dann ein Informatikstudium. Oha, 1970 war das. Wie muss man sich denn dieses Studium vorstellen, also in der noch computerprähistorischen Zeit.
Also das Fach hieß noch nicht mal Informatik. Als ich studiert habe, hieß das Informationsverarbeitung. Mhm. Ich war der zweite Jahrgang überhaupt in diesem Fach. Und da witterte ich eine Chance. Also Naturwissenschaften haben mich seit jeher auch interessiert und auch begeistert. Ich war da wohl auch nicht ganz unbegabt. Und ich hatte immer gedacht, Weltwissen jeder Art ist für einen Autor in spe immer ein Pfund, mit dem er später wuchern kann. Und so beschloss ich, das Schreiben eben für mich weiterzutreiben und nahm dieses Studium auf. Das war damals ein noch nicht ganz fixiertes Studium, weil es gab plötzlich die Kybernetik. Es gab die Systemtheorie, die dem allmächtigen Marxismus-Leninismus plötzlich an den Karren zu fahren versuchte.
Kybernetik, das habe ich mir immer mal aufgeschrieben, die Wissenschaft der sich selbst regulierenden Systeme.
Mhm. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, mich interessieren die Grundlagen. Ich habe vor allen Dingen Mathematik dann studiert und Grundlagenfächer, nicht die ökonomischen Anwendungen, und geriet dann gegen Ende dieses stark verschulten Studiums, das absolvierte man in 8 Semestern, geriet dann durch einen Zufall, wie viele Zufälle mein Leben dann entscheidend geprägt haben, in einer Arbeitsgruppe, wo Ärzte aus der Pathologie der Medizinischen Akademie in Dresden und Informatiker zusammenarbeiteten. Es waren Pionierzeiten der medizinischen Informatik. Mhm. Und in dieser Arbeitsgruppe, die ich hochspannend fand, habe ich mein Diplom gemacht und auch sehr gut abgeschlossen. Ja, und dann gab es eben einen ersten gravierenden Bruch. Ich kriegte ein Promotionsangebot aus der Pathologie in dieser Arbeitsgruppe. Und sehr bald später nahmen mich aber zwei der berühmten grauen Herren von der Stadtsicherheit beiseite und sagten, wir wissen, wo du in diesem Lande auch verkehrst, du hast dein Promotionsrecht verwirkt. Und das, wo ich auch verkehrte, waren nicht nur bestimmte literarische Kreise. Auch da hatte ich schon mal so einen Hausbesuch nach einer allerersten Lesung in einem Jugendclub in Dresden, wo mich literarische Freunde, darunter Thomas Rosenlöcher, eingeladen hatten, teilzunehmen, als jemand, der keine Zeile veröffentlicht hatte und von dem es eigentlich noch gar nichts gab. Die Lesung wurde abgebrochen, weil gegen meinen Text der Vorwurf des Staatsverrats erhoben wurde. Und dann kriegte ich auch Besuch von solchen Herren und die forderten mich auf, meinen Text zu widerrufen. Ein Unding, wenn man überhaupt nur eine Ahnung hat, was ein literarischer Text ist. Jetzt eben das Promotionsverbot. Und dann im Zeitraffer wollte ich wenigstens erstmal in Dresden bleiben, weil ich da meine Freunde, meine Netzwerke hatte, und landete im VEB, Kombinat Kraftwerksanlagenbau. Das war vielleicht die depressivste Zeit meines Lebens, weil ich fand mich vor in einer Kaserne, wo 4 Diplom-Ingenieure in einem Zimmer saßen und monatelang nichts zu tun hatten, als Fachzeitschriften zu studieren. Es wurde aber kontrolliert, dass man 7.30 Uhr am Arbeitsplatz saß. Ich nenne das immer die kasernierte Arbeitslosigkeit, um auch das retrospektive Schönreden dieser DDR-Arbeitswelten etwas zu konterkarieren.
Aber dann liest man doch von einem theologischen Studium. 4 Jahre in Leipzig. Was ist das denn für ein Sprung gewesen?
Ich musste für mich eine Entscheidung treffen, wie es überhaupt mit Leben und Schreiben und Arbeiten weitergeht. Und dass es in dieser Ingenieursbude nicht sein konnte, das war irgendwie klar. Und dann gab es ein Intermezzo in vielen dissidentischen Biografien als Topos zu finden. Ich kündigte und heuerte erstmal auf einem kirchlichen Friedhof an, auf dem ich ein halbes Jahr als Friedhofsgärtner gearbeitet habe. Und da gab es übrigens diese Episode, will ich vielleicht auch kurz erzählen, plötzlich ein Fund. Ich stieß auf ein völlig verwahrlostes Grab eines dänischen Dichters auf dem Friedhof in Dresden-Klotsche namens Karl Kjellerup. Und hatte den Namen noch nie gehört. Karl Kjellerup hatte die letzten Lebensjahre in Dresden verbracht, ist 1919 gestorben. Und dann las ich, der hat 1917 den Literaturnobelpreis bekommen. Das Grab sah nach Tundra aus. Und das war schon mal eine wichtige Lektion gegen alle Grandiositätsfantasien. Denn das war 1977 im Frühjahr, das war gerade mal 60 Jahre her, dass er diesen Literaturnobelpreis gekriegt hatte.
Man liest das, der Schriftsteller Franz Fühmann, ganz großer Name der DDR-Literatur, heute leider arg vergessen, sich früh für sie eingesetzt hätte. Wie muss man sich das denn vorstellen? Waren Sie jetzt schon irgendwie so ein Schriftstellername, wenn es auch noch nichts zu lesen von Ihnen gab?
Nein, ich habe Franz Fühmann auch kennengelernt im Zusammenhang der Studentengemeinde. Er war damals schon eher geduldet, fast verfemt. Aber durch seine frühen Jahre, wo er eben wirklich eine prominente Figur der DDR-Literatur war, nicht wirklich angreifbar. Und das nutzte er, um sich vehement für junge Autoren einzusetzen. Da könnte ich viele Namen nennen. Und wir lernten uns bei so einem Treffen kennen und er sah mich scharf an und vermutete, sie schreiben doch auch und ich durfte ihm was schicken. So fing das an und er war wirklich ein Mentor, der vom Handwerklichen ausging. Und darüber ist dann aber eine für mich sehr wichtige Freundschaft zu diesem 30 Jahre älteren Autor entstanden. Ich habe mich auch vor meiner Ausreise noch in der Charité, da war er schon todkrank, von ihm verabschiedet. Und leider ist mein erstes Buch 84 erschienen, als er wenige Monate vorher gerade schon gestorben war.
Ich will noch mal kurz zurück in diese 6 Jahre, in denen Sie wirklich Theologie studiert haben in Leipzig. Oder ist, da denkt man, das hat jemand ernsthaft gemacht. Oder war das sozusagen ein Guerillastudium, also sozusagen als Camouflage für, ja, was für ein Leben?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also ich bin noch den Großeltern zuliebe getauft und konfirmiert worden. Es war aber, also die Traditionslinie war in meinem Elternhaus abgerissen. Weder die Schriftstellerei noch das Theologiestudium hat meine Eltern besonders begeistert. Die hätten sich eher die geradlinige Ingenieurskarriere gewünscht. Aber sie haben nie gebrochen, sie haben es mir zugestanden und das rechne ich ihnen auch hoch an. Aber schon in der Studentengemeinde bin ich eben dann auch mit den biblischen Texten in Berührung gekommen und habe sie als eine große Freiheitslektüre entdeckt. Also es ging dann schon auch um zentrale Themen. Und darüber hinaus muss ich auch sagen, dass die Studentengemeinde für mich ein Ort war, wo quasi noch die Erinnerung an Öffentlichkeit, an demokratische Regularien, an eine Wahl, die eine Verantwortung nach sich zog. Also ich habe dort ein Semester zum Beispiel als sogenannter Vertrauensstudent mit die Geschicke verantwortet. Das trug mir das Promotionsverbot ein. Also Freiheit war nicht billig. Man wählte etwas, man trat für etwas ein und das hatte dann auch seinen Preis. Und also es gab eine Prägung. Und als ich mich dann immerhin schon 25-jährig in Leipzig an einer kirchlichen Hochschule bewarb, habe ich mit offenen Karten gespielt. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch sächsischer Pfarrer werde. Die Sache geht mich an. Ich studiere eben nicht einfach, weil mir nichts anderes einfällt. Aber ich möchte gern unter das Dach treten, auch in dem Bewusstsein, es könnte sein, ich bleibe Schriftsteller. Und das hat man mir gewährt und das war großartig.
1983 ist das Jahr, in dem Sie die DDR verließen. Man ließ Sie ziehen und davon wollen wir hören im zweiten Teil der Zwischentöne. Bis zu den Nachrichten hören wir jetzt noch aus einer Komödie für Musik, wie Richard Strauss seinen Rosenkavalier genannt hat. Anno 1911 Uhr aufgeführt mit dem Libretto von Hugo von Hofmannsthal. Wir spielen die Arie der Marschallin aus dem ersten Akt für Sie, Herr Hegewald. Warum?
Ja, Uraufführung in Dresden, meiner Herkunftsstadt, wie ich das gern nenne. Heimatstadt ist, da ist mein Verhältnis zu gespalten. Hugo von Hofmannsthal war ein kongenialer Librettist für Richard Strauss. Und diese Arie ist tatsächlich ein rhythmisierter, gesungener Essay über die Zeitlichkeit, wie es ihn sonst eigentlich kaum gibt. Hoch beeindruckend, die Zeit rieselt aus den Spiegeln. Eine 40-jährige Marschallin hat eine junge Liebe und sie entdeckt plötzlich diese Zeitmauer zwischen sich und diesem Octavian und singt dann diese Arie. Vielleicht auch da, wie ich Karl Kjellerup, den Nobelpreisträger, erwähnt habe, noch ein kleines bizarres autobiografisches Detail. Meine Großeltern hatten eine Freundin, die in ihren jungen Jahren Sängerin an der Dresdner Oper war und die bei Uraufführungen von Richard Strauss dabei war. Sie musste dann wegen eines Herzleidens ihre Karriere beenden und hat sich auf Graphologie kapriziert. Und ich habe ihr kurz mal meine Handschrift gezeigt. Sie erkannte darin, da war ich 16, eine große künstlerische Begabung.
Thank you.
mit Joachim Scholl und dem Schriftsteller Wolfgang Hegewald. Und wir beginnen musikalisch mit tollem Jazz, einem Lied von Carmen McRae, der US-Ikone. No More Blues heißt der Song. Was gefällt Ihnen denn hier so gut, Herr Hegewald?
Eine kleine Abschweifung dazu. Meine Frau Ulrike Grever stammt aus einer Pastorenfamilie lutherischer Provenienz und Hausmusik ist sozusagen, habe ich dort auf erstaunliche Weise sofort angetroffen. Also die Familie ist wahlweise ein Vokalensemble oder simultan ein Posaunenchor. Bach als eine Art Gottesbeweis immer anwesend. Aber nach all diesen musikalischen Erfahrungen hat meine Frau eines Tages gesagt, warum habe ich es eigentlich nie mit dem Jazzgesang versucht? Und jetzt, in späteren Jahren, nimmt sie Unterricht bei einer großartigen Gesangslehrerin im Jazzgesang. Und wir hören natürlich dann abends sehr oft Songs, die sie selber probt. Und das ist einer davon.
One, two, one, two, three. No more blues, I'm going back home. No more blues, I promise, no more to roam. Home is where the heart is. The funny part is, my heart's been right there all along. No more fears and no more sighs. No more tears, I've said my last goodbyes. If trouble beckons me, I swear I'm gonna refuse. I'm gonna settle down and there'll be no more blues. Every day when I am far away, my thoughts turn homeward.
Carmen McRae, No More Blues. Und damit willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Heute ist der Schriftsteller Wolfgang Hegewald unser Gast. Wir waren vorhin in den frühen 1980er Jahren, Sie waren 31, als man Sie aus der DDR ausreisen ließ, 1983. Wie denn, so als politisch hoffnungslosen Fall, ging das so umstandslos?
Nein, das ging nicht so umstandslos. Meine Umstände kulminierten, wurden in jeder Weise schwieriger. Es gab als ja Einbrüche getarnte Wohnungsdurchsuchungen, es gab Repressionen verschiedenster Art. Ich war durch die Zugehörigkeit zur theologischen Hochschule einigermaßen geschützt, aber alles andere ging nicht voran und es ging eben überhaupt auch nicht mein Veröffentlichen voran. Franz Fühmann bemühte sich damals sehr, mich in dem Hinsdorf Verlag in Rostock als Autor zu etablieren. Er scheiterte, heute weiß man, das war auch die reinste Stasi-Bude. Also ich wusste jetzt, ich muss mich in Sicherheit bringen. Ich habe auch eine Verantwortung für das, was ich noch schreiben will. Und so stellte ich 1982 den Ausreiseantrag. Und man muss ja wissen, Ausreiseantrag war kein kodifiziertes Recht, sondern es war der Antrag auf eine Huld. Es war ein parafeudalistischer Vorgang, den man da einleitete. Man wusste überhaupt nicht, kriegt man überhaupt eine Antwort? Muss man 10 Jahre warten? Wird man 1,5 Jahre eingesperrt und für mehr Geld in den Westen verkauft oder dergleichen? Man musste auf alle Varianten gefasst sein. Und rückblickend war ich dann glimpflich dran. Ich habe gewartet vom Juni 82 bis September 83 und durfte dann am 24. September 83, dieses Freiheitsdatum ist heute noch mein zweiter Geburtstag, in Leipzig mit einem One-Way-Ticket einen Interzonenzug besteigen und fuhr nach Hamburg. Und
wie wurden Sie informiert? Also bekommt man dann Besuch, kriegt man dann einen Brief? Hallo, lieber Herr, sehr geehrter Herr Hegewald, wir lassen Sie gehen oder ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Man kriegt dann tatsächlich, ich kriegte einen schriftlichen Bescheid, der übrigens wieder DDR-typisch mit einer monströsen bürokratischen Aufforderung einherging. Ich musste zum Beispiel in einer Zeit, als Kopierer verboten waren, aus guten Gründen in der DDR, und man alles noch mit Matrize schrieb, in 6-facher Ausfertigung meine Bibliothek hinterlegen, um nachzuweisen, dass ich keine völkerfeindlichen Schriften mit in den Westen nehme. Also was für einen Hohn, was für ein Paradox. Aber das hat man alles irgendwie beschickt und ich reiste dann tatsächlich mit einem läppischen Papier, das mich aus der DDR-Staatsbürgerschaft entließ, ohne großes Gepäck und fing mein zweites Leben an.
Und wie war dann so die Ankunft? Wie und wo kamen Sie unter?
2 Schwestern meiner Mutter lebten im Westen. Ich hätte also notfalls familiären Rückhalt gehabt, aber das wollte ich nicht. Und es kam ja dazu, ich hatte Hamburg als Ausreiseziel deklariert, ohne je in Hamburg gewesen zu sein und ohne eigentlich etwas genau über Hamburg zu wissen. Es war tatsächlich eine ziemlich verrückte Richtungsangabe, die sich aber dann eingelöst hat in Gestalt einer Wahlheimat. Ich kam also am Dammtor Bahnhof an und eine Freundin der Familie holte mich mit einer Rose in der Hand ab und brachte mich nach Winzen an der Luhe, wo ich von einer Familie, die Freunde von Freunden besorgt hatten, erstmal eine Art Asyl bekam für die ersten Wochen. Mhm. Und so ging mein Leben los.
Ihr allererstes Buch erschien dann 1984, also im ersten BRD-Jahr schon, wenn ich richtig gesehen habe, und auch gleich in einem der großen bundesdeutschen Verlage bei S. Fischer. Das Gegenteil der Fotografie, Fragmente einer empfindsamen Reise, hieß der Band. Ein Roman, es war eine erste deutsch-deutsche Geschichte. Ein junges Paar wird verhaftet, weil es zu nah an der Zonengrenze gekommen ist. Ich habe es jetzt nochmal in die Hand genommen und war also frappiert. Von Seite 1 an ist er da, so dieser Hegewald-Sound. Wie geht's Ihnen selbst, wenn Sie in diesen Erstling blicken, über 40 Jahre her. Nee, jetzt genau 40 Jahre her. 84.
Ich habe es zugegebenermaßen lange nicht getan. Es ist übrigens das einzige, ich habe ja lange schon geschrieben, aber es ist das einzige Turboskript, das ich unverändert dann zum Druck gegeben habe. Es gab noch mehr Turboskripte, Manuskripte, die ich mitgebracht habe, aber keins davon ist nicht noch bearbeitet, ergänzt, mit komplementären Stücken versetzt worden. Das war dieses erste Buch, diese lange Erzählung oder Novelle, wie immer man es nennen mag, habe ich so mitgebracht, wie es dann auch erschienen ist. Leipzig war ja eine intellektuell umtriebige Stadt und ich kannte eben literarische Kollegen wie Gerd Neumann und Wolfgang Hilbig, dort Hilbig sehr gut schon. Und die beiden brachten mich dann auch mit dem damaligen Fischer-Lektor und Herausgeber dieser Reihe Kollektion S. Fischer, Thomas Beckermann, zusammen. Und so hatte ich dann wirklich gute Startchancen.
Und im selben Jahr, da las der Newcomer Hegewald beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, gewann prompt einen der Preise. Ging ja prima los für Sie im Freien Westen, oder?
Ja, darüber habe ich mich auch nie beklagt. Das war wirklich ein guter Start. Und ich konnte auch noch ganz unbefangen nach Klagenfurt fahren, weil ich ja noch völlig unbeleckt war, sozusagen von den Haifischbeckengeschichten des Literaturbetriebs. Für mich war das reine Empirie. Ich musste alles neu erfahren. Ich hatte nichts zu verlieren. Keiner kannte mich. Ich werde nie vergessen, wie Marcel Reich-Ranitzky, der damals noch der Jury vorsaß, mich während meiner Lesung immerzu von der Seite fixierte mit der verzweifelten inneren Frage, ist dieser Mann arrivierbar oder nicht? Ich glaube, das war seine Zentralfrage. Aber er hat dann diesen Text in der damals noch existierenden Tiefdruckbeilage der FAZ abgedruckt.
Vielleicht hat es damit auch zu tun, wie Sie ausgesehen haben damals. Auf so alten Fotos, da sehen Sie wirklich aus, wie man heute, wenn man einen Film drehen würde, den klassischen linken Dissidenten besetzen würde oder so schminken würde. Also so ein Stoppelfrisur und ein Vollbart, dann so eine dicke Brille. Wie war das denn so jetzt in diesem Literaturbetrieb für Sie, in dem Freien Westen, wo man alles sagen kann, alles schreiben kann? War eine andere, muss ja für Sie auch eine ganz neue Erfahrung gewesen sein. Wie sind Sie damit umgegangen?
Es war komplett anders. Ich muss nochmal zurückblenden. Die frühen 80er Jahre in Leipzig waren eine Zeit, wo unter intellektuellen Künstlern, die es da zuhauf gab und die auch immerzu feierten, also es war eine wilde Zeit in gewissermaßen, auch die man biografisch auch nicht missen möchte. Ich sage manchmal eine Zeit unschuldiger Promiskuität und wilder Sauferei. Aber gleichzeitig bei einer großen Verantwortungslosigkeit, weil man konnte an diesen Verhältnissen nichts rütteln. Und wenn man sich komplett verantwortungslos fühlt, dann kann man alles tun. Und es kursierte damals dort die Parole, Resignation ist noch zu viel Engagement. Das ist so eine Schlüsselparole dieser späten Leipziger Jahre gewesen, späten von mir. Und dann geriet ich eben in diese permissive, alles zulassende, alles erlaubende Welt, die übrigens für mich auch nicht nur einfach war, weil man erinnere sich an die frühen 80er, es war eine Zeit mit einem ganz starken linksliberalen Mainstream, der mich immerzu zur Rechenschaft zog, auch wieso hast du dieses Land verlassen mit diesem wunderbaren Gesundheitssystem. Also ich wurde auch oft damit konfrontiert, dass man mir erzählte, du hast nur falsch erlebt, was dir zugestoßen ist. Wir wissen es besser, haben aber nie dort gelebt.
Es erschien ein rasches zweites Buch. Kein geringerer als Peter Rümkopf hat auf dem Klappentext ihre Prosa gerühmt, habe ich jetzt nochmal angeschaut. Ich und Teile der näheren Umgebung hieß der Roman. Da wird auch eine deutsch-deutsche Biografie entwickelt, in der die Grenze eine wichtige Rolle spielt. Und dieses Thema ja von Übergängen, nenne ich es mal, das verkörpert dann auch einer meiner ersten Hegewald-Lieblingshelden, ein gewisser Jakob Oberlin im dritten Roman. 1987 kam der raus, so ein behördlich exilierter, staatenloser Leipziger, der dann eine Reise in die USA nach Oberlin, Ohio antritt. Und ja, diese drei Bücher, die bilden so von heute aus gesehen so eine Trilogie deutscher West-Ost-Wirklichkeit, aber auf so eine ganz besondere literarische Weise, wie man es eigentlich nicht kannte von Ex-DDR-Autoren. Und ich glaube, das hat auch so ihr Renommee am Anfang begründet, dass da ein DDR-Autor über DDR schreibt, über also die Grenze, über diese Verhältnisse, aber das doch auf eine ganz andere literarische Weise macht. Ich meine, sie haben am Anfang auch Preise bekommen, Stipendien, sie wurden in die USA eingeladen. Das war doch bestimmt für Sie auch eine hohe Zeit zu der Anerkennung, dass man plötzlich sieht, aha, hier akzeptiert man mich als Schriftsteller.
Ich bin jetzt der Wahrheit zuliebe zu einer Korrektur verpflichtet, lieber Herr Scholl. Der Autor, der diesen Klappentext geschrieben hat, war Peter Hertling, nicht Peter Rümkopf.
Oh, da habe ich mich aber dermaßen verlesen.
Und das ist insofern auch wichtig.
Entschuldigung, ja.
Das ist insofern auch wichtig. Hertling hat mich auch nach Klagenfurt eingeladen, er war auch in der Jury. Und zu Hertling hatte ich schon von der DDR aus Kontakt, da sind schon Texte hingeschmuggelt worden. Ah, ja. Das heißt, er hat mich in meinen frühen Jahren auch insgesamt unterstützt mit Hinweisen, mit Tipps, die ich ohne ihn nicht hätte wahrnehmen können, der Unterstützung zum Deutschen Literaturfonds beispielsweise. Und jetzt noch wieder eine biografische Petitesse, die ich aber trotzdem sehr reizvoll finde. Ich bin in einer Klinik in Dresden-Klotzsche geboren, einem kleinen Krankenhaus katholischer Art. Und das war die Villa von Hertlings Großeltern. Peter Hertling hat dort in seinen Kindertagen oft Zeit im Garten seines Großvaters zugebracht. Und das habe ich entdeckt, indem ich den Roman Eine Frau von ihm gelesen habe. Der Roman über seine Mutter, dachte ich, dieses Haus muss es sein. Und er hat es bestätigt.
Ja, das ist eine schöne Anekdote. Ich meine, alles war noch vor dem noch unabsehbaren Mauerfall, als es sozusagen der Stern des Wolfgang Hegewald in der alten Bundesrepublik aufging. Wie haben Sie denn dann den 9. November 1989 wahrgenommen, als die reale Grenze plötzlich aufging und dann schließlich fiel?
Ich würde gern sogar noch ein paar Monate vorher anfangen. Sie erwähnten die USA-Reise, die ich im Sommer 89 mit einer kleinen Gruppe französischer und deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen unternehmen durfte. Es war eine Art Kulturrundreise, hochinteressant. Und ich, der ich sozusagen wenige Jahre zuvor dem Osten entraten war, galt in diesen turbulenten Zeiten, wo noch niemand genau absehen konnte, was passiert da eigentlich, galt immer als der Experte und wurde also da auch von Kongressabgeordneten oder Senatoren oder Universitätsleuten befragt, sag du uns, was da geschieht. Und ich habe damals, und daran erinnere ich mich genau, immer gesagt, es kann alles Mögliche geschehen, aber mein Denken prallte an der Möglichkeit ab, dass die Russen, die Sowjets, die DDR freigeben würden. Und wir hatten kurz vorher den Platz des himmlischen Friedens erlebt. Da hatte China wieder vorgeführt, wie es geht. Daran prallte mein Denken ab. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und ehrlich gesagt, ich denke heute manchmal betroffen daran, dass ich doch leider nicht ganz Unrecht hatte.
Ja, und an dieser Stelle mal eine Anekdote unserer gemeinsamen Bekanntschaft, Herr Hege, weil das genaue Datum ist mir entfallen, aber es muss so im ersten oder zweiten Jahr nach dem Mauerfall gewesen sein. Sie lasen das erste Mal wieder in ihrer Geburtsstadt Dresden, sogar im Stadtteil Klotzsche, von dem ich damals das erste Mal gehört habe, als ich nämlich als frisch gebackener junger RIAS-Journalist eben deswegen dahin fuhr, um ihren Auftritt journalistisch festzuhalten. Wir kannten uns damals erst flüchtig und ich weiß noch, es war so ein überfüllter kleiner Raum in einer Buchhandlung oder Galerie und wie sie dann auch sagten, wie schön hier zu sein und mit einem Mikrofon vom RIAS vor der Nase. Ist mir richtig eingebrannt. Ich war ganz stolz dran. Erinnern Sie sich noch dran?
Ich erinnere mich, das war tatsächlich ein Rückreisejahr in doppelter Weise. Also es war die literarische Rückreise und es war natürlich auch eine Rückreise in meine Kindheitslandschaft.
Und was hat es damals eigentlich für Sie bedeutet, diese neue deutsche Einheit? als Schriftsteller dann?
Also da müsste ich auch mit einer sarkastischen Geschichte-Episode beginnen. Die erste offizielle Einladung erhielten eine Gruppe von ausgereisten deutschen Schriftstellern. Das ging von Erich Löst über Hans-Joachim Schädlich, eben dann Lutz Rachowski und auch zu mir. Die kriegten wir aus Dresden in die Räume der ehemaligen Militärakademie Friedrich Engels. Eine dann nach dem Mauerfall verwahrloste Institution. Und was wir da, wir lasen pflichtschuldig vor eher frostigem Publikum. Und was wir immer wieder im Gespräch zu hören kriegten, jetzt könnt ihr doch wieder in die Heimat zurückkommen. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich noch im Westen? Und da dachte ich, also es braucht noch einige Zeit.
Eigentlich waren Sie Anfang der 1990er Jahre, machen wir einen kleinen Sprung, ein etablierter Autor. Aber dann passiert etwas wirklich Seltsames. Es wird plötzlich für Sie schwierig, Bücher zu publizieren. Die großen Verlage haben mit einem Mal kein Interesse mehr. Das Manuskript eines großen Romans, Zeit der Tagetiebe, für mich ist das wirklich Ihr Meisterwerk, das kreist jahrelang durch die Redaktion. Es findet sich dann doch, Gottlob, ein renommiertes Haus. Ich habe damals das Buch wirklich rezensiert, da war ich noch ganz jung, für die Berliner Zeitung damals. Habe den alten Text mal rausgekramt, da habe ich so ungefähr geschrieben, das gibt's doch gar nicht, dass dieses fantastische Buch so lange keiner mehr haben wollte, weil es dann doch erschien. Die nächsten Bücher erschienen dann in kleineren Verlagen, aber 1997 kam dann ein echter Bruch. Und eine lange, lange Zeit brach an, in der Sie praktisch nichts veröffentlichen konnten. Was ist Ihrer Meinung nach da passiert?
Ich kann es nicht erklären. Das ist unmöglich. Das müssten die erklären, die sozusagen es über mich gebracht haben. Aber ich denke, es gibt abgründige Kategorien in jedem Menschenleben. Glück und Kontingenz könnte man anführen. Es gibt eine berühmte Episode von Napoleon, der, wenn er seine Truppen besucht hat, sich erkundigt hat, nicht, ob dieser Mann tapfer sei oder ob er strategisches Geschick habe, sondern hat er Glück? Die abgründigste Frage, die man sozusagen stellen kann. Und ich glaube, diese Kategorien spielen eine viel größere Rolle in dem ganzen Geschehen. Also 2, 3 Autorinnen, Autoren brechen gleichzeitig auf und der eine hat Glück und hat wenige Jahre später den Büchnerpreis. Und bei dem anderen passiert was anderes. Das sind abgründige Bewegungen, für die ich aber nicht die Verantwortung habe. Ich habe die Verantwortung für meinen Text und unterscheide zwischen Rang und Ruhm. Für den Ruhm ist jemand anderes zuständig. Ich bin für den Rang meines Textes zuständig und dabei habe ich es belassen.
Warum es Ihnen allerdings auch ein bisschen egal sein konnte, das liegt an einer zweiten Karriere, die Sie sich erfolgreich aufgebaut haben. Und davon erzählen Sie uns nach einem Lied von Ninive Vocal Art, ein weibliches A Cappella-Quartett aus Berlin, wie ich jetzt gelernt habe. Was hören wir, Herr Hegewald, und weshalb?
Also auf Ninive bin ich selbst wieder durch einen Zufall gestoßen. Das Wort hat gleich wieder seinen Platz. Und zwar vielmehr nach einer Haushaltsauflösung eine CD von diesem Ensemble in die Hände und ich war begeistert. Und dann habe ich Ninive eingeladen. Und zwar hatte ich die Möglichkeit, weil das ist noch nicht zur Sprache gekommen und wird jetzt auch am Rande bleiben, ich das Glück und das Vergnügen hatte, im Jahre 2000 einen Literaturpreis erfinden zu dürfen, den Italo-Svevo-Preis, den ich dann 20 Jahre programmatisch geprägt und begleitet habe. Und bei diesem Preisgeschehen hatte ich eben auch ein Budget für Musik, das haben mir meine Finanziers zugestanden, und habe Musik immer als konstitutiv empfunden und nicht als ein musisches Hegeldeckchen, das um die Preisverleihung gelegt wird. Und habe dann Ninive einfach zur Preisverleihung einmal eingeladen und das war großartig, also auch im Live-Erlebnis. Und wir hören ein uraltes Volkslied, das ins 16. Jahrhundert zurückgeht. Und das von einem bayerischen Benediktiner vermutlich in einem Liederhandbuch festgehalten worden ist und immer wieder in Varianten ein Abschiedslied, ein Wehmutslied.
Es geht ein
Es geht ein dunkle Wolk herein. Das Lied von Ninive Vocal Art für unseren Gast heute in der Zwischendöne im Deutschlandfunk, den Schriftsteller Wolfgang Hegewald. Man kennt es vor allem im angelsächsisch-US-amerikanischen Raum. Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die von ihren Büchern nicht leben können, die haben meist ein zweites, oft ja hochgeachtetes Standbein mit Literaturprofessuren an Universitäten. Und genauso kam es bei Ihnen, Herr Hegewald. Ab 1993 leiteten Sie in Tübingen ein Studio für Literatur und Theater. Das war eine Einrichtung, die noch dem legendären Walter Jens, glaube ich, zu verdanken war. Eine Schreibwerkstatt für Studierende. Und 3 Jahre später wurden Sie dann ordentlicher Professor für Rhetorik, Poetik und Creative Writing an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften. Über 20 Jahre habe ich gelesen. Bis zu Ihrer Emeritierung 2018 haben Sie gelehrt. Wurde das ein zweites literarisches Leben für Sie?
Ja. Am Anfang konnte ich das überhaupt nicht abschätzen. Es begann wirklich damit, ich war seit meiner Ankunft im Westen 10 Jahre freier Autor, brachte mich damit so weit durch, mit Höhen und Tiefen, aber brachte mich durch. Es waren auch andere Jahre als heute, wo zum Beispiel im Öffentlich-Rechtlichen noch ganz andere Möglichkeiten für Literatur bestanden, das nur am Rande. Und dann gab es eben diese Anfrage aus Tübingen, keine Anfrage, es war eigentlich nur der Hinweis, dass man nach jahrelangen Bemühungen, und das waren eben Leute wie Walter Jens und Hans Küng, die alte Artistenfakultät wieder beleben wolle und dort auch ein Ort des Schreibens eingerichtet werden solle, der allen Fakultäten zugänglich ist. Denn ein uraltes Ideal der Universität bestand ja darin, dass Gelehrsamkeit sich auch sprachlich verständlich machen können muss und man nicht nur interniert ist in den Fachjargons der eigenen Disziplinen. Meine Frau und ich, wir überlegten, wir lebten damals und arbeiteten in Bremerhaven, also territorial extrem weit von Tübingen entfernt und sozial auch. Und wir überlegten und dann waren wir uns einig, die Möglichkeit, sich zu bewerben und es vielleicht ausüben zu dürfen, kriegt man nur einmal im Leben. Widerlassen kann man es immer. Und so warf ich meinen Hut in den Ring. Es war ja gar nicht klar, da gab es eine größere Bewerberschar und wurde es. Und dann habe ich quasi mit 3 leeren Zimmern und der Möglichkeit, das auch curricular prägen zu können, begonnen. Und das war eine Arbeit, die mir immer mehr ans Herz gewachsen ist. Schreiben ist eine sehr einsame Geschichte. Es war der ständige Kontakt mit jungen Leuten, denen sich die eigene Begeisterung auch mitteilte. Das eigene Schreiben blieb immer der Glutkern dieser Arbeit. Und dennoch war es die Möglichkeit, ihm davon weiterzugeben, Erfahrungen zu teilen, Anfängertexte ernst zu nehmen und in einem Klima der Sympathie zu behandeln. Und daraus wurde tatsächlich eben eine Lebensfigur, die ich im Rückblick meinem Lebenswerk zurechne.
Ich meine, Sie haben über diese Tätigkeit immer wieder auch geschrieben, in Artikeln, Vorträgen. Man konnte sie oft in den großen Zeitungen lesen. Und da hat sich so ein schöner Begriff eingelagert, eine Werkstatt der Wörtlichkeit. Wie hat sich diese denn ausgestaltet? Also welche Werkzeuge hingen denn da an den Wänden, um im Bild zu bleiben?
Also ich habe einige solche Formeln geprägt. Ich selbst habe mich ja gerne als Schriftsteller im öffentlichen Dienst rubriziert. Und dann diese Werkstatt der Wörtlichkeit. Ich wollte mit diesem Begriff eigentlich auf die Handwerklichkeit als ersten Schritt in Richtung von Sprachlichkeit hinweisen. Also Literatur oder Schreiben überhaupt ist zunächst auch eine Handwerkssache. Und das Handwerk, sein Handwerk verstehen, ist übrigens auch eine sehr schöne Formel, die nicht nur sagt, der kann etwas, sondern sein Handwerk verstehen heißt auch, ich reflektiere ständig über das, was ich da tue. Verstehen. Und so war es auch. Also es wurden Übungsstücke mitgebracht, Texte, Textentwürfe. Und wir haben uns dann gemeinsam über diese Texte gebeugt. Und ich mit einem gewissen Vorsprung an Schreib- und Lesererfahrung war eben dann Spiritus Rector, aber gleichzeitig auch Primus Inter Pares. Und das hat großartig funktioniert.
Wenn zu diesen Elementen der Werkstatt der Wörtlichkeit habe ich an einer Stelle gelesen, gehörte auch das Training der Fähigkeit zum Unsinn. Das gefiel mir auf Anhieb. Wie geht denn solch ein Training?
Das halte ich tatsächlich für konstitutiv. Also neben der traditionellen Handwerkskunde und übrigens auch den Lektüren, Lesen und Schreiben sind 2 Seiten einer Medaille. Also wer nicht liest, dessen Schreibfantasien werden sich auch nie entzünden. Davon bin ich fest überzeugt. Und diese Formel, Entdeckung des Unsinns, bedeutet, Schreiben heißt auch und nicht zuletzt, das Gängelband unserer Sprachkonventionalität immer mal zu zerschneiden. Der Sprache die Zunge zu lösen, wie das Jean-Paul genannt hat. Wir sind auf Sinn und Bedeutung konditioniert. Wir kommen da ganz schwer raus. Und deswegen sind Kinder übrigens auch oft künstlerisch noch so begabt, weil sie eben diese Konvention noch nicht so internalisiert haben. Dieses Spiel beginnt tatsächlich, wenn ich auch da frei werde und plötzlich sehe, was für ein herrliches Spielmaterial die Wörtlichkeit ist.
Der Glutkern war immer der Schriftsteller, haben Sie eben gesagt. Und in dieser ganzen Zeit war eben immer der Autor, der Romancier präsent. Und wir kommen jetzt zu dem neuen Wolfgang Hegewald, von dem wir es vorhin schon kurz hatten, mit jetzt mittlerweile schon 4 Büchern, die den wahrnehmungswütigen Autor zeigen, wie man sie auch mal genannt hat. Ich nenne es jetzt einfach mal Chroniken unserer Wirklichkeit. Die Titel sagen schon viel. Einen haben Sie schon vorhin genannt. Lexikon des Lebens, Fälle und Fallen, Tagessätze. Und letztere, die wurden insofern spektakulär, weil sie ausgerechnet ins Corona-Jahr fielen. Nehmen wir mal dieses Buch so als Beispiel. Erzählen Sie mal. Das war ein Buch, das praktisch mit und dann in der Epidemie entstand.
Ja, es hat eine Vorgeschichte. Ich habe so etwas zum ersten Mal im Jahr 2000 gemacht. Etwas, was ich etwas salopp Jahresmitschrift nenne. Dieses Millenniumsgetöse wurde immer lauter und ich habe gedacht, dieses Jahr schreibst du mal mit und merkte plötzlich, dass das, was ich erstmal so lapidar mitschreiben nannte, eben mich mit einer Fülle von Formen plötzlich aufzufächern begann. Mikroessays, Alltagsbeobachtungen, zeitgeschichtliche Kommentare und dergleichen mehr. Also eine Hybridprosa, wie ich dazu auch gern sage. Und ich habe diese Jahresmitschrift gemacht, die ist dann allerdings erst 10 Jahre später, das hat wieder mit den fragmentierten Verlagsverhältnissen zu tun, bei Matthes und Seitz unter dem Titel Die eigene Geschichte erschienen. Und ich merkte, das liegt mir, das will ich. Und dann habe ich einen etwas hochmütigen Vorsatz gefasst. Ich mache das bei Leben und Gesundheit wieder mit allen Jahren, die auf eine Null enden. Mhm. Das dann 2010 wieder gemacht. Dieses Buch, dieses Manuskript, liebe Verlegerinnen und Verleger, liegt noch in meiner Schublade. Und dann kam eben 2020 und ich begann wirklich am 1. Januar, nicht ahnend, in was für ein Jahr ich da geraten würde. Nicht nur Corona ist ein Stichwort, auch Trump ist da ein Stichwort beispielsweise. Und ja, daraus ist dann das Buch geworden, das tatsächlich 21 dann schon erschienen ist.
Ich meine, es kommt im Buch wirklich im Grunde alles vor, was 2020 war und wirklich uns geprägt hat und jetzt schon Erinnerung ist. So, ich habe mir so Sätze rausgeschrieben. Was für ein unbeschwertes Jahr für Leute mit einem Waschzwang. 30 Sekunden unter fließendem Wasser und dabei Happy Birthday singen. Oder Apollinaris verschwindet aus den Regalen. Ja, richtig, ne? Plötzlich die Supermärkte werden leer gekauft oder das Toilettenpapier am Anfang. Aber dann kommen auch Politik, Trump, Putin, Lukaschenko, die Morde in Hanau. Es wird so eine wirklich ein Kompendium dieses Jahres. Ich habe schon gedacht, ich habe es jetzt nochmal angeschaut. Ich dachte, wenn du in 20 Jahren diesen Band zur Hand nimmst, hat man wahrscheinlich ein besseres Kompendium dieses Jahres, als wenn man in irgendein Zeitungsarchiv geht. Sie haben damals geschrieben, es soll kein Tagebuch sein. Ich komponiere Aufzeichnungen. Nach welchem Prinzip haben Sie da komponiert, Tag für Tag?
Also es sind ja bewusst keine Tageseintragungen, sondern Monatseintragungen. Das hat mir ein gewisses Freiheitsmaß gestattet. Und ich unterscheide tatsächlich strikt Tagebuch als kalendarische Introspektion mit der Neigung, sich auch narzisstisch zu ernst zu nehmen, von Aufzeichnungen, für die ich für mich den Begriff Weltseitenblicke gefunden habe. Also mich interessiert das Außen der Welt. Übrigens, neben den von Ihnen jetzt schon erwähnten sozusagen Zeitumständen und zeittypischen Erscheinungen gibt es auch immer wieder eine ästhetische Reflexion über das, was Literatur kann, über die Rolle des Romans in der zeitgenössischen Literatur und dergleichen. Also es ist tatsächlich ein umfassenderes Konstrukt. Ja, wie komponiere ich das? Ich kann es gar nicht ganz analytisch auf den Begriff bringen. Ich glaube, am Ende entscheidet da tatsächlich ein inneres Gespür über etwas, was man auch als Prosa mobile bezeichnen könnte. Und ich muss das Gefühl haben, dass alle Teile in eine Schwebe, in einen Schwebezustand gebracht werden. Dass es nicht essayistisch zu schwerlastig wird. So, das ist die feine Kunst am Ende der Komposition.
Das so, was im Balance und, bleibt, wie bei ja, den Mobile, ne? Das ist nicht also an einer Seite runtersackt.
Diese Bücher sind, glaube ich, viel weniger sozusagen naturalistische Jahresnotate, sondern sind auch eine Art Konzeptkunst. Also ich entscheide sozusagen auch von Konzepten her, wie die Anteile dann gemischt werden.
Aber natürlich liest man auch, wie Sie gelebt haben in diesem Jahr. Also wie wir alle mit den Einschränkungen und den Diskussionen auch über Masken, Impfen und natürlich auch den ganzen Protesten. Da fand ich interessant, dass Sie öfter Reflexionen so aus Ihrer Zeit in der DDR formulieren. Also im Hinblick auf die Corona-Leugner, die Impfgegner, die Verschwörungstheoretiker, die alle Diktatur gebrüllt haben. Und da sind Sie ziemlich aus der Haut gefahren. Cluster des Schwachsinns und der Niedertracht, heißt es einmal. Meine Güte, was wisst ihr von Diktatur? Also der alte DDR-Bürger war da richtig erbittert. Da kamen Erinnerungen an frühere Zeiten wieder.
Ja, es gibt ja auch in der gegenwärtigen Zeitwahrnehmung da eine leichte Verschiebung. Also im Moment, wenn man Publikationen wie von Oschmann oder Katja Heuer verfolgt, könnte man ja denken, sagen die Folgeschäden ab 90 sind die eigentlich gravierende Tatsache der DDR, dass es davor mal diktatorische Umstände gab, die wirklich einschüchternd und furchtbar waren, gerät gerade etwas ins Hintertreffen. Ich glaube aber, da gibt es immer wieder auch Korrekturen nach einigen Jahren. Ich glaube, das war mit der Wahrnehmung des Dritten Reichs in der jungen Bundesrepublik, gab es ähnliche Phasen, wo plötzlich mal alles sich auf die anständige Wehrmacht kaprizierte. Gut, aber ich habe meine Lebenserfahrung und ich werde nicht müde, die dann auch zu benennen.
Sie meinen, Sie sprechen in diesem politisch-öffentlichen Zusammenhang von allgemeiner Weltverwahrlosung. Das ist auch so ein Hegewaldwort, glaube ich, ne? Der Begriff taucht immer wieder bei Ihnen auf, oft kombiniert mit Sprachverwahrlosung. Das hängt für Sie
absolut
untrennbar zusammen, ja?
Das halte ich übrigens auch für eine ganz wichtige Funktion dieser Lehre, die ich an der Hochschule habe übernehmen dürfen, tatsächlich die Sensibilisierung für Sprachwirklichkeit und eben mit Sprachverwahrlosung beginnt Weltverwahrlosung. Und ein Begriff, den wir noch gar nicht gestreift haben, auf den ich da auch höchsten Wert gelegt habe, ist der Begriff der Kritik. Kritik gilt heute weithin als Querulanz und Spaßverderbertum. Kritik ist Unterscheidungskunst. Und also das sind, glaube ich, Felder, die es wieder tatsächlich zu besetzen, zu vitalisieren gilt. Und wo solche, also ich, mein Ruf ist ja, mein Desiderat ist ja Schriftsteller an die Hochschulen. Das erfüllt eine doppelte Funktion. Hochschulpolitisch wichtig in Zeiten, wo oft zwischen cool und scheiße sozusagen die Valeurs gar nicht mehr sprachlich vorhanden sind. Und kulturpolitisch, Schriftsteller werden besser versorgt.
Für mich heißt Schreiben, der Augenblödigkeit nicht das letzte Wort zu lassen. Noch so ein Hegewaldsatz, den ich mir rausgeschrieben habe. Und dagegen setzen wir jetzt tapfer großen Ohrenschmaus mit Johann Sebastian Bach, nämlich seiner Kantate Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig. Was verbinden Sie mit dieser Musik, Herr Hegewald?
Ach, ich habe es vorhin schon erwähnt, ach ist der erste Eintrag meines Lexikon des Lebens. Und dieses Ach bezieht sich genau auf dieses Lied. Es ist ein Lied von Michael Frank, 1652 geschrieben und komponiert, also 300 Jahre vor meiner Geburt. Michael Frank aus Thüringen stammt durch Kriegswirren ins Fränkische vertrieben. Er war dann hochgeachteter Lehrer, Poet und Musiker in Coburg. Hat dieses Lied also geschrieben, ein Vergänglichkeitslied, ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschen Leben. Es hielt dann Einzug ins evangelische Gesangbuch. Und später hat eben Johann Sebastian Bach aus diesem Lied eine Kantate komponiert, die 1724 in Leipzig uraufgeführt wurde, also auch wieder ein Jubiläum in diesem Jahr.
Und Ton Koopman dirigiert das Amsterdam Barock Orchester und den Chor.
Thank you.
Johann Sebastian Bach im Deutschlandfunk für die Zwischentöne. Gewünscht von Wolfgang Hegewald. Die Tagessätze waren politisch-literarisches Feuerwerk. Und jetzt nochmal zu ihrer jüngsten Tat, dem Senf zum Dessert von der ominösen Fee. Mit ihrer Fangfrage lesen oder schreiben haben wir schon gehört. Im Untertitel steht fast ein Heimatroman. Was meinen Sie denn damit?
Das hat verschiedene Ebenen. Was Sie schon beobachtet haben, zu Recht beobachtet haben, dieses Buch nimmt eigentlich ästhetisch die Linie der vorhergehenden Bücher wieder auf. Also es gibt sowohl Spaziergänge, kleine Ausflüge, die sehr wahrnehmungsintensiv sind, noch durch diese Augenblödigkeit, die ja davon handelt, dass mein Sehvermögen eben sehr stark beeinträchtigt ist und dass natürlich die Fundamente meiner Wahrnehmung und meines Erzählens auch tatsächlich natürlich in Frage stellt oder beziehungsweise verändert.
Also es gibt diese, so realistisch habe ich das noch nie begriffen, Herr Hegewald.
So ist das. Es gibt diese Ausflüge, es gibt dann diese dramaturgische Linie mit der Fee, die übrigens ruppig, tätowiert, schlecht rasiert, tatsächlich ein Ausbund von einer Fee ist, von einer literarischen Fee, also das spielt eine Rolle. Aber das sind Heimatangelegenheiten. Aber man könnte auch sagen, die Sprache selbst, es sind oft aus Sätzen kristallisierte Mikrokapitel, Prosa-Kobolde, wie ich das ganz gern auch nenne. Also auch das ist, die Sprache selbst ist ein Heimatgedanke.
Wie geht das rein praktisch? Also ich habe so den Eindruck, der Wolfgang Hegewald, der muss noch mal kurz zum Lidl marschieren. Und wenn er zurückkommt, hat er so viel Realität wieder aufgesogen und wahrgenommen, dass prompt ein Text entsteht. Funktioniert das so?
Na, ganz einfach funktioniert es nicht. Ich glaube schon, ich sammle auf allen Wegen. Und das ist eben auch ein lebenslanges Training, tatsächlich auch ein Beobachtungstraining. Also der Schriftsteller Gerd Loschütz hat mal den schön unspektakulär durchtriebenen Satz gesagt, Einfälle sind oft nichts als unverhoffte Beobachtung. Und die sammelt man und die sehe ich und viele andere sehen dieselben Sachen, aber sehen nicht den Einfall darin, sehen nicht die kleine Verrücktheit, sehen nicht die Ambivalenz in einer Situation. Das bringe ich mit nach Hause. Dann gibt's oft in Zudelbüchern einfach nur Einträge von 3 bis 5 Worten. Von manchen weiß ich schon 6 Wochen später gar nicht mehr, was sie eigentlich meinten. Aber dann wird eben umgewälzt, komponiert, destilliert. Also das meinte ich vorhin auch ein bisschen mit Konzeptkunst. Es ist nicht einfach nur eine Summe von aufgelesenen Momenten.
Wie literarisch Sie es auch immer machen, inhaltlich, also apropos Heimatroman nochmal, es kommen immer wieder auch Reminiszenzen an Ihre alte Heimat in der DDR, auch hier zur Sprache. Sie haben vorhin schon den Namen Oschmann fallen lassen. An einer Stelle nehmen Sie Dirk Oschmann auf die Schippe, den Leipziger Literaturprofessor, der mit seinem Buch Der Osten als Erfindung des Westens Furore gemacht hat. Letzten Herbst war er hier in den Zwischentönen zu Gast und Sie glauben nicht, was da für Reaktionen gekommen sind. Extrem scharf zum Teil. Da war mal richtig wieder Ost-West-Konflikt, stand da zu vermelden. Man, Sie sind da auch ziemlich energisch, Herr Hegewald. Also wenn man Ihnen mit der Verklärung der alten Zeit kommt, da fährt er aus der Haut, der Hegewald. Kriegen Sie nicht auch da Gegenwind? Neulich haben Sie in Dresden gelesen in Klotsche.
Also ich will mich jetzt gar nicht groß auf Oschmann kaprizieren. Ich sehe nur da wirklich eine Verengung. Und gerade im Gespräch mit meinen Studentinnen und Studenten, die aus Ost und West ja längst kamen bis 2018, habe ich gedacht, das Gespräch ist längst weiter, als Herr Oschmann uns glauben macht. Also ich halte darin was sehr Restauratives. Das ist eine glänzende Geschäftsidee vielleicht, aber das Gespräch ist längst weiter. Und dieses sozusagen Ostidentitäre jetzt nochmal in der Weise zum Thema zu machen, das ärgert mich einfach. Aber es ist jetzt wirklich nicht mein Thema.
Aber wenn Sie jetzt sagen Ostidentitär, ich meine, bei dieser Debatte kommt auch ins Spiel, was mittlerweile ja auch die Kunst und die Literatur erfasst hat. Es geht immer darum, wer spricht. Also wenn ich als im Westen aufgewachsen etwas zu DDR sage oder schreibe, dann heißt es sofort, was machst du dir denn an? Es geht immer sofort um Identität. Das Argument, ja auch die Kritik, von der Sie vorhin gesprochen haben, steht und fällt damit, oder?
Da würde ich gerne nochmal an den allerersten Gesprächsteil anknüpfen. Ich habe da erwähnt, dass die zwei Herren der Staatssicherheit plötzlich im Zimmer standen und verlangten, ich solle einen literarischen Text, den ich übrigens heute gar nicht mehr gelten lassen würde. Es war ein allererster Text, den ich in dieser Jugendbibliothek gelesen habe. Ich sollte ihn widerrufen und ich war fassungslos über die Idee, was das überhaupt bedeuten soll, einen literarischen Text widerrufen. Und heute denke ich manchmal, dass sich auf bedrohliche Weise da ein Bogen schließt. möchte das ganz so illustrieren. Wenn ich jetzt auf die Idee käme, eine lesbisch-bipolare Frau aus Liberia in der Ich-Perspektive in einem Roman vorkommen zu lassen, würden mir sofort die Revolutionsgarden irgendwelcher identitärpolitischen Fraktionen, identitätspolitischer Fraktionen auf die Pelle rücken und sie würden sich nicht viel anders benehmen als die beiden Herren von der Staatssicherheit, nur nicht machtgestützt. Und das beunruhigt mich so.
Herr Hegewald, schließen wir mit einer richtig schönen Geschichte, einem Satz nämlich: It's just fun, man. Es macht einfach Spaß, Mann. Wer hat das einmal zu Ihnen gesagt?
Das war auf der schon erwähnten USA-Reise an einer Universität in Iowa. Ich hatte dort Gelegenheit auch im German Department, also Iowa wirklich Universität und Maisfelder und sonst nichts und Gelehrsamkeit, eine wunderbare Bibliothek. Ich hatte Gelegenheit im German Department eben auch mich vorzustellen mit Texten und erlebte eben dann ein Gespräch auf einem so hohen Niveau unter Leuten, die alle keine Muttersprachler waren und ein großgewachsener Student, dessen Hautfarbe vermuten lässt, dass seine Vorfahren als Sklaven nach Amerika gekommen sind, erwiderte auf meine Frage: Wieso befasst ihr euch, interessiert ihr euch so für den deutschen Konjunktiv, die feinsten sozusagen Schwingungen der deutschen Grammatik? Sagt er: Hey, weil es Spaß macht, Mann.
Wolfgang Hegewald, ich danke Ihnen für den Besuch und dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk. Alles Gute.
Vielen Dank.
Das waren die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche ist der Regisseur Burhan Kurbani zu Gast bei meinem Kollegen Raoul Möhrchen. Schalten Sie also hoffentlich wieder ein. Alle unsere Sendungen hören Sie auch immer bequem nach, wann Sie wollen, online auf unserer Seite oder in der DLF-Audiothek. Ich bin Joachim Scholl, bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut, haben Sie eine schöne Woche. Das Schlusswort bekommt Wolfgang Hegewald zum letzten seiner Musikwünsche, nämlich Chet Baker, Everything Happens to Me. Was bedeutet Ihnen dieses Lied, Herr Hegewald?
Also Chet Baker bedeutet mir an sich viel. Everything Happens to Me könnte auch das Motto einer schriftstellerischen Laufbahn sein. Aber einen besonderen Hinweis muss ich schon noch geben. In meinem jüngsten Buch Senf zum Dessert, in einem der 70 Mikrokapitel, das auch in einem Funkhaus handelt, kommt Chet Baker vor. Und zwar geht die Legende, Chet Baker sollte vor Jahrzehnten einmal im NDR auftreten. Und der Pförtner ließ diese verwahrloste Figur mit prekärem Zahnstatus nicht passieren, weil er glaubte, er sei ein Penner.
I make a date for golf and you can bet your life it rains. I try to give a party and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and every time I play.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.